Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand aufs Herz. Wir sind in Lemgo gelandet heute und treffen hier heute Lukas Hutecek, der natürlich zum einen Führungsspieler des TBV Lemgo ist, zum anderen natürlich Spieler der österreichischen Nationalmannschaft. Das heißt, wir werden natürlich zum einen über den TBV sprechen, wir werden aber auch nochmal zurückschauen auf den Januar und die EM mit der österreichischen Nationalmannschaft. Ich freue mich erstmal sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr und hab schon viele Folgen gehört, deswegen freut es mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
Was war deine Lieblingsfolge bisher?
Oh, ist schwer zu sagen. Ich glaube, Teuer war mal da, oder? Mhm. Das fand ich ganz cool. Ja.
Habt Aber ihr euch noch auch, kennengelernt hier in Lemgo?
Ja, er hatte ja im Jahr, bevor ich kam, wurde er Pokalsieger, da hat er noch mitgespielt und dann war er Jugendkoordinator hier. Mhm. Also er war schon noch nah an der Mannschaft dran und war immer wieder in der Kabine oder mal ein Fußballspiel mitgespielt oder so, also wir haben uns schon noch kennengelernt.
Aber er ist ja auch jemand, der sehr, sehr viel redet. Ja. Er kommt ja durchaus über den Text. War trotzdem in dem Podcast was dabei, was du noch nicht über ihn wusstest?
Ja, also so gut kenne ich ihn auch nicht, also schon viel, viel Spannendes erfahren und so. Aber ist jetzt auch schon länger her, also ich kann jetzt nicht genaueres sagen.
Heute wollen wir spannende Sachen über dich erfahren, wollen natürlich über dein Leben sprechen, über deine Karriere, über deinen Weg, der dich bis hierher geführt hat. Wir sitzen im Pressezentrum eurer Geschäftsstelle hier in der Arena. Du hattest schon ein bisschen was zu tun heute, habe ich gerade von Flo Kerrmann gehört. Ihr habt schon eine Einheit hinter euch.
Ja genau, wir hatten gerade Krafttraining. Jetzt darf ich mit dir die Zeit verbringen und dann haben wir noch eine Handballeinheit.
Was machst du normalerweise zwischen Kraft und Nachmittagstraining?
Oft, ich koche eigentlich sehr gerne auch, mache mir irgendwas Gutes zu essen, komme dann vielleicht kurz runter, vielleicht ein kurzes Schläfchen, aber nicht allzu lange und dann mache ich mir einen guten Kaffee, habe eine neue Kaffeemaschine bekommen zu Weihnachten, also machen wir jetzt immer einen guten Kaffee und dann geht's eigentlich eh schon wieder los.
So richtig so mit Zeichen im Milchschaum und so Barista-mäßig, oder?
So noch nicht, aber das ist ja noch nicht so wichtig.
Sehr gut, genau. Es geht um die inneren Werte, um den Geschmack des Kaffees, nicht um die Optik.
Genau so.
Ihr habt das Spiel gegen Erlangen gerade hinter euch, habt das gewonnen mit 27-21. Grundsätzlich, was hast du für ein Gefühl, wie seid ihr als Mannschaft rausgekommen aus der EM-Pause?
Ganz gut eigentlich, also es ist mal wichtig, dass alle fit sind. Ich finde, das ist immer nach so Großereignissen ein ganz großer Faktor, wie fit die Leute sind, wenn sie wieder zurückkommen und das ist mal das Erste, was gepasst hat und Flo hat auch in der Vorbereitung, finde ich, die Belastung gut aufgeteilt hat uns alle wieder fit gemacht und heiß gemacht für die Bundesliga und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir wieder hier sind und wieder ganz viel Spaß am Handball haben können, den wir gefühlt die ganze Hinrunde hatten und da wollen wir eigentlich weitermachen. Also es ist jetzt mit dem Sieg irgendwie genauso wie davor wieder schnell gegangen, dass wieder alles normal ist.
Ist das, ich bin da immer so ambivalent, ich finde das, auf der einen Seite ist es ja total gut, weil ich, ne, es ist Profisport, es muss weitergehen, die nächsten Aufgaben stehen an, also diese Fähigkeit zu haben, dann wirklich auch von einem Event ins nächste zu gehen und weiterzumachen, hilft ja. Und auf der anderen Seite ist es, wenn man von außen mal drauf guckt, als normaler Mensch so skurril, wie schnell das alles geht und wie sehr oder wie wenig man dann eigentlich bestimmte Dinge auch mental abschließen kann, weil eben schon wieder das nächste Ding ansteht.
Ja, das Gute ist zum Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft, dadurch, dass wir relativ früh ausgeschieden sind, hat Flo uns da eine Woche gegeben, wo ich wirklich auch zu Hause war und wirklich abschalten konnte, wo du dann das alles irgendwie so Revue passieren lassen kannst, was so abging die ganze Zeit. Ich finde zum Beispiel, dieser Dezember bei uns, der war ja extrem erfolgreich, extrem viele Highlights. Da war irgendwie so ein Hochjagd das nächste. Und das ist mir eigentlich dann eher in dieser Woche bewusst worden, wie cool eigentlich der Dezember war. Weil danach gleich die Nationalmannschaft war und dazwischen irgendwie nicht wirklich Pause war. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht, es ist schon nicht so leicht, dass du das vor allem mental abschließt.
Was war es denn jetzt für eine Europameisterschaft für euch mit Österreich? Du hast es gerade angesprochen, ihr seid früh raus, habt die Hauptrunde nicht erreicht, was, glaube ich, schon auch euer Ziel gewesen wäre. Wie siehst du es im Nachhinein?
Ja, ich glaube, viele Faktoren sind nicht für uns gelaufen, glaube ich, bei dieser Europameisterschaft. Es muss halt eben alles passen, um in so einer Gruppe zu bestehen. Also die Gruppe war halt eben enorm gut besetzt mit Serbien, Spanien und Deutschland hast du wirklich drei sehr, sehr gute Handballnationen. Und wenn du als Österreich solche Nationen schlagen musst oder willst, dann muss halt eben alles passen, muss jeder funktionieren. Und das hat es diesmal leider nicht. Vielleicht war es auch die Zeit mit Iker, die wir hatten, durch den Trainerwechsel noch ein bisschen zu kurz. Ich glaube, es waren noch viele Sachen noch nicht so 100% klar, die sich auch dann im Turnier dann so herauskristallisiert haben, wie wir wirklich unter ihm spielen wollen und wie die Rollen verteilt sind. Das war, glaube ich, ein großes Lernen für uns. Und aber im Grunde bin ich jetzt auch nicht sehr unzufrieden damit, sondern wir haben auch phasenweise gezeigt, dass wir mit solchen Mannschaften mitspielen können, nur haben wir es dann oft nicht über 60 Minuten geschafft.
Ist das ein Findungsprozess jetzt noch für euch?
Würde ich schon sagen. Vor allem dadurch, dass wir mit Ika jetzt so einen Trainer haben, der sehr akribisch ist und sehr ins Detail geht, vor allem in der Defensive. Da finden sich immer wieder kleine Details, die geändert werden sollten oder er anders haben will von uns. Und für das, wie ich schon gesagt habe, war es, glaube ich, so ein bisschen zu kurz, weil wir hatten einen Lehrgang im November, glaube ich, mit ihm und dann halt eben diese direkte Vorbereitung, die auch nicht so optimal gelaufen ist, da ein, zwei Spieler immer wieder Probleme hatten, Wehwehchen hatten. Deswegen glaube ich schon, dass so ein Findungsprozess ist.
Und du hast den krassen Dezember für euch schon angesprochen, diese unfassbar erfolgreiche Hinrunde mit Lemgo. Ihr habt die Füchse geschlagen, das war Ende November, 34-33. Ihr habt Flensburg besiegt, das war Anfang Dezember. Dann gab es das Unentschieden gegen Kiel, Mitte Dezember, Überwinterung auf Platz 3. Und trotzdem habt ihr einen Trainer, der von außen immer sagt, ruhig bleiben. Ist es etwas, was ihr auch fühlt, oder ist das, wenn er dann raus ist aus der Kabine, schon mal, dass ihr euch anguckt und sagt, Jungs, das ist schon ziemlich geil, was wir hier gemacht haben?
Ja, also das ist schon so, dass wir auf jeden Fall so ganz viel Spaß daran haben, so da oben zu stehen. Also es ist wirklich cool, wenn du Woche für Woche da auf die Tabelle guckst, dann auf einmal überlegst so, hey, wo spielt Flensburg diese Woche, wo spielt Berlin, könnten die da irgendwo was liegen lassen? Mhm. Wenn du einfach wirklich so mit denen konkurrierst, macht schon Spaß, aber wir wissen natürlich auch, woher wir kommen und wie schnell es gehen kann in beide Richtungen. Mhm. Aber natürlich, glaube ich, kann man zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach nur unglaublich stolz sein auf die Saison, die wir bis jetzt spielen. Und wir sind dann trotzdem so, dass wir dann nicht nachdenken über was sein könnte, sondern Woche für Woche ist uns schon extrem wichtig. Und bei uns ist eigentlich immer der volle Fokus auf das nächste Spiel. Mhm. Und wir reden jetzt nicht darüber, hey, wenn wir da gewinnen, dann dort und die vielleicht das. Das ist kein großes Thema, aber natürlich machen wir da schon ganz viel Spaß drüber, über unsere Tabellenposition.
Mhm. Platz 4 ist es aktuell, 34-10 Punkte. 10 Minuspunkte, also genau wie Kiel und Berlin. Flensburg hat -9, Magdeburg thront da oben scheinbar unerreichbar. Aber auch da, ne, die Saison ist noch lang. Stefan Kretschmer hat gesagt, Champions League sehe ich jetzt eher nicht bei Lemgo. Nehmt ihr sowas wahr? Motiviert euch das? Kratzt das am Ego? Ärgert euch das? Oder ist das wurscht?
Ich muss ehrlich sagen, mir ist das relativ egal. Mhm. Das ist so eine Expertenmeinung, also eine Meinung von außen, interessiert mich nicht so viel. Aber natürlich, wenn du sowas hörst, dann finde ich es dann schon. Es interessiert kitzelt. Einen dann schon dann irgendwie. Also es kitzelt einen schon und vor allem, weil ich finde, dass wir vor allem im Jahr 2025 wirklich viele, viele gute Spiele gemacht haben und nicht und uns auch das verdient haben, da oben zu sein. Deswegen finde ich, muss man das auch so ein bisschen wertschätzen, aber wir schauen dann am Ende der Saison, wo wir stehen, und dann können wir darüber reden, ob es gereicht hat oder nicht.
Es war immer dein großer Traum schon als Kind, und da steigen wir auch gleich ein in deinen Weg, Bundesliga zu spielen, also Profi-Handballer zu werden in Deutschland. Mhm. Ja. War das Thema Champions League oder ist das Thema Champions League eins, was der kleine Lukas mit 12, 13 auch im Kopf hatte?
Früher mehr als jetzt, glaube ich. Mhm. Also früher, wenn du mich wahrscheinlich vor 5, 6, 7, 8 Jahren gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, ja, unbedingt Champions League, ja, will das unbedingt mal gesehen haben. Ist noch immer Thema, ja, aber ist jetzt nicht so meine Priorität Nummer eins, wie es vielleicht früher war. Also die Bundesliga hat schon viele coole Seiten und ich spiele lieber in einer guten Bundesliga-Mannschaft, die vielleicht nicht Champions League spielt, als in einer Champions League-Mannschaft, die jetzt nicht um jeden Titel spielt, würde ich so sagen.
Hat es auch was mit der eigenen Rolle zu tun? Also lieber in einer Mannschaft zu spielen, die in der Bundesliga erfolgreich ist und aber vielleicht nicht das Potenzial hat, Champions League zu spielen, aber in dieser Mannschaft halt eine Führungsrolle zu übernehmen, als, keine Ahnung, in der Champions League-Mannschaft als zweiter Mann auf der Bank zu sitzen? Ist das was
absolut,
dich beschäftigt?
100%. Also ich liebe es, Handball zu spielen und Verantwortung zu haben, muss ich sagen. Mir macht das riesig Spaß. Drucksituationen auch. Also ich mag das, wenn ich eben viel Verantwortung habe und wertgeschätzt werde auch. Und das ist auch etwas, was ich über die Jahre hier gelernt habe, würde ich sagen, weil ich hier eben ganz viel Wertschätzung und Verantwortung bekommen habe. Und das macht mir am meisten Spaß am Handballspielen. Und mir würde es, glaube ich, nicht so viel Spaß machen mit weniger Verantwortung.
Steigert Wertschätzung deine eigene Leistung? Oder hat es einen Einfluss?
Ist schwer zu sagen, wahrscheinlich schon, ja, wenn ich mich gut fühle, dann werde ich auch gut spielen, aber ist jetzt kein großer Punkt für mich.
Dann lass uns reinsteigen oder rein starten in deine Karriere, in deinen Weg, in den kleinen Lukas, der ganz, ganz viele Träume hatte. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's rein in die Karriere von Lukas Hudecik. So, weiter geht's mit Hand aufs Herz. Lukas Hudecik ist weiter bei uns und wir sprechen darüber, dass eigentlich ja dein Handballweg dir mehr oder weniger in die Gene, in die Wiege gelegt worden ist. Du kommst aus einer extrem handballverrückten Familie, bist am 2. Juli 2000 in Horn in Österreich geboren worden und ja, eigentlich gab es keinen Weg vorbei an diesem Sport, oder? Erzähl mal, wie du aufgewachsen bist, ja, wie dein Familienumfeld war.
Nicht wirklich, also beide meine Eltern haben beide Handball gespielt, mein Bruder auch, ich glaube, wir waren schon als Kids immer in der Halle, Papa beim Training zu sehen. Er war jetzt kein guter Handballer, aber ein leidenschaftlicher, genau. Er war dann auch unser Trainer und ja, wir waren eigentlich jedes Wochenende immer in der Halle, egal wer gespielt hat bei uns in Eckenburg zu Hause, waren wir eigentlich immer und haben dann in Halbzeitpausen oder zwischen den Spielen dann selber die Bälle aufs Tor geworfen und Handball hat schon mein ganzes Leben eigentlich begleitet. Viele meiner engsten Freunde haben mit mir in der Jugend Handball gespielt und auch jetzt viele meiner besten Freunde spielen noch Handball, spielen wir in der Nationalmannschaft oder halt eben hier. Also Handball ist schon ein großer Punkt und ist auch in unserer Familie. Also wir haben eigentlich immer alles geguckt, was es so gab. Ich glaube damals auf Sport 1 noch die Bundesliga vor 15, 20 Jahren gefühlt. Mhm. Na, das haben wir schon immer sehr verfolgt und es war auch immer irgendwie mein Traum, professionell Handball zu spielen.
Deine Oma war sogar Nationalspielerin.
Das stimmt, ja. Das ist ganz verrückt. Sie hat dann relativ jung aufgehört, glaube ich, weil sie wegen Opa umgezogen ist und dann ein bisschen kürzer im Handball getreten ist. Aber ja, stimmt. Da Oma, Opa, auch Onkel, Tante, alle Handball bei uns.
Und dein Bruder?
Ja, mit dem habe ich natürlich wahrscheinlich die meiste Zeit in der Halle verbracht. Es war immer ganz gut, glaube ich, so einen großen Bruder zu haben, der so, also mein Bruder ist 2 Jahre älter, also noch so in so einem Abstand, wo wir miteinander spielen konnten. Das war schon ganz cool, weil du immer so ein Vorbild hattest und so jemand, der dir schnell gezeigt hat, wie es geht. Und ich würde auch sagen, dass ich von ihm mit am meisten gelernt habe, weil er eben immer natürlich deutlich besser war und mir eben so gezeigt hat, so wie es geht oder wie es gehen kann. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich ihn so, vor allem in meiner Jugend, so da als Vorbild hatte.
Jetzt ist es ja oft so, wenn man in so eine Situation, in so ein Umfeld quasi reingeboren wird, also ja quasi irgendwie gar nicht die Wahl hat, ob man das jetzt cool findet oder nicht, sondern es ist einfach so, es ist halt gegeben, dass man das dann auch gar nicht mehr wirklich hinterfragt, sondern es ist halt so. Aber gab es mal diesen Moment, wo du dir die Frage gestellt hast, warum macht mich dieser Sport so glücklich, warum macht mich dieses Umfeld so glücklich, warum passen die Menschen, die diesen Sport betreiben, so gut zu mir und meinen Werten?
Ich habe es nie hinterfragt, muss ich sagen. Es gab auch nie so für mich irgendwie so ein Thema, hey, macht mir Handball Spaß oder so. Also ich habe es eigentlich von Anfang geliebt und ich finde es einfach so einen komplexen, coolen Sport, der so verschieden ausgeführt werden kann, also so verschiedene Typen, egal ob athletische Typen oder andere, einfach funktionieren können. Und das finde ich eigentlich so cool an unserer komplexen Sportart. Warum ich auch noch immer nach 20 Jahren Handball extrem viel Spaß dran habe. Und es macht mir jeden Tag Spaß, hier mit den Jungs Handball zu spielen.
Mit deinem Bruder hast du ja nicht nur viel Zeit in der Halle verbracht, sondern ihr habt auch das elterliche Wohnzimmer quasi mehr oder weniger zu einem Handballfeld umgebaut.
Ja, wir hatten so eine Wand, da ist ein Heizkörper und so ein Filmregal mit so alten DVDs. Und das war immer das Tor. Und mein bester Freund, der ist eigentlich Fußballer, und wir drei haben immer dann am Abend zu Hause quasi so Würfe von außen gemacht. Das war ganz witzig. Oder auch so 7 Meter, so spaßhalber. Das war im Wohnzimmer ganz, ganz begehrt, bis halt irgendwann mal eine Vase umgeflogen ist oder so. Und dann hat Mama gesagt, so, es reicht dann auch wieder.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wie viel ist in der Zeit zu Bruch gegangen?
Ja, schon immer. Der Ball geht am Tisch, so, kurzes Gucken. Ah, okay, ist nichts passiert. Alles gut. Also es war wirklich halb so wild. Aber es war immer gefährlich gefühlt.
Du hast da meistens im Tor gestanden. Und,
ja, stimmt. Ja.
Auch wenn ihr zu zweit in der Halle gespielt habt, hast du oft im Tor gestanden. Ist an dir eine Karriere als Torhüter verloren gegangen?
Wenn du mich fragst, wahrscheinlich schon, ja. Ah, nein, ich weiß nicht. Es ist schwer zu sagen. Aber mir hat das im Tor stehen eigentlich immer richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wo wir so 8, 9 waren, habe ich auch so teilweise im Tor und am Feld gespielt. Das war auch ganz witzig, noch aufs Querfeld. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich hätte nie den Rückraum aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Dafür macht mir das einfach auch zu viel Spaß. Und im Tor, dann bist du auch so irgendwie so ein bisschen für dich und hast schon ein bisschen dieses Einzelsportler-Denken irgendwie so, weil du funktionieren musst und so. Und deswegen bin ich schon froh, dass ich Feldspieler bin.
Ja, ist so ein bisschen isolierter, die Position, ne? Als wenn man eben, egal wo jetzt auf dem Feld, irgendwie Teil das
Ja, das und auch ist. So im Training bist du dann oft so mit deinem Partner. Und ich glaube, da ist auch ganz schwierig, dass du so das wirklich harmonisch hinbekommst. Deswegen bin ich schon froh, dass ich am Feld stehe.
Weil dein Bruder so eine große Rolle gespielt hat auf deinem Weg, du hast eben gesagt, er war ein großes Vorbild für dich, haben wir ihn natürlich auch gebeten, uns ein paar Grüße dazulassen. Hier ist dein Bruder Basti.
Hallo Annette, hallo Luki. Ich hoffe, der Podcast läuft gut bisher. Ich würde euch gerne einen kleinen Einblick in unsere Kindheit geben. Ich bin unfassbar stolz auf das, was du bisher alles erreicht hast, und ich glaube, dass da unsere Beziehung zueinander einfach einen riesigen Stellenwert dabei hat. Und wir haben ein super Verhältnis zueinander. Wir haben fast täglich Kontakt, egal ob über WhatsApp oder über FaceTime. Und da fallen mir aber ein paar Sachen rein, die früher passiert sind. Wir hatten irgendwie im Wohnzimmer ein Handballtor, und irgendwie war einer immer Schütze, einer war Torhüter. Und da haben wir gefühlt den ganzen Tag irgendwie vormittags, nachmittags, wenn wir irgendwie kein Training hatten, haben wir da gegeneinander gespielt, und ich glaube, dass dieser Siegeswille und diese Kämpfermentalität einfach dich auszeichnet, und ich glaube, daran haben wir früher schon sehr hart gearbeitet, und das ist einfach das, was dich einfach ausmacht, und es freut mich einfach sehr, dich so zu sehen, und es ist einfach schön, dass wir so eine gute Beziehung zueinander haben, und auch früher dann im Garten, wenn wir irgendwie Fußball gegeneinander gespielt haben mit unseren Nachbarn und jetzt unseren besten Freunden. Es hat einfach schon von klein auf irgendwie funktioniert, und es ist einfach schön, sowas zu erzählen und einfach miterlebt zu haben. Und ich glaube, Luki, dass du da auch noch ein paar Sachen drüber erzählen kannst, über unsere Kindheit. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Podcast, und wir hören uns. Bis bald.
Ja, schön. Ist wirklich schön.
Was mir sofort aufgefallen ist, er sagt, die Freunde von früher, mit denen ihr Fußball im Garten gespielt habt, sind auch heute noch.
Ja, unsere besten Freunde jetzt eigentlich.
Das ist krass.
Ich habe ja vorher schon erzählt, von unserem besten Freund, der Fußball ist eigentlich, und früher war es dann oft so im Sommer im Garten bei uns, hatten wir auch halt so kleine Fußballtore, und dann war immer ich und mein bester Freund gegen meinen Bruder und den Bruder von meinem besten Freund. Das war immer sehr hitzig. Und sie waren beide älter als wir, und sie haben wahrscheinlich meistens gewonnen, obwohl wir wahrscheinlich die viel, viel talentierteren Fußballer waren. Aber die waren halt dann auch Schiedsrichter, weil sie älter waren. Und dann hat sie immer geheißen, wir spielen bis 10, dann haben wir bis 10 gewonnen. Aber wir spielen doch bis 15. Und irgendwann haben die halt dann gewonnen, und ich glaube, wir waren ganz schlechte Verlierer. Oder ich vor allem auch. Und wie er das auch eben angesprochen hat, ich glaube auch dieser ständige Wettkampf, den wir hatten, hat auch so das bisschen gefördert, so diese Kämpfermentalität, die ich schon auch verkörper, weil ich eben auch so schlecht verlieren kann, muss ich sagen. Ich bin auch ein ganz schlechter Verlierer.
Hast du das über die Jahre hinbekommen, gelernt oder ist es immer noch so, dass du es nicht kannst?
Es kommt drauf an. Also es ist schon, irgendwann verliert man dann auch mehr und dann kann man das so ein bisschen trennen, wenn ich ein Bundesligaspiel verliere. Ja, okay, ist blöd, aber ist jetzt, geht die Welt jetzt nicht unter. Aber ich merke das schon, konnte nicht darteln zum Beispiel ganz viel. Ich spiele ganz viel Darts und gegen ihn in Darts verlieren, das nervt mich extrem. Da könnte ich durchdrehen. Da merke ich wieder, wie ich ein kleines Kind bin eigentlich.
Was erstaunlich ist, finde ich, weil du hast gerade selber gesagt, viel Konkurrenzsituation auch zu deinem Bruder, Wettkampfsituation, das kann ja auch ins Gegenteil ausschlagen. Und ihr seid trotz dieser Wettkampf- und Konkurrenzsituation seid ihr offensichtlich sehr, sehr eng miteinander verbunden.
Ja, ich habe meinen Bruder würde ich nie als Konkurrenten sehen eigentlich. Also das ist schon ein ganz anderes Verhältnis. Ich würde meinem Bruder immer das Beste gönnen und das wäre nie so eine Konkurrenzsituation. Aber ja, unser Verhältnis ist schon sehr speziell. Nicht nur Handball, aber auch ganz viel Handball natürlich. Wir schätzen unsere Meinung gegenseitig sehr. Er ist ja auch Spielertrainer in der zweiten Liga in Österreich und da schneide ich oft auch schon ein paar Videoclips für ihn oder wir besprechen oder analysieren seine Gegner, ist ganz witzig eigentlich. Und dann machen wir das mit meinen Gegnern auch so irgendwie. Also schon ganz viel, was wir miteinander zu tun haben.
Was ist der wertvollste Rat, den du von deinem Bruder, egal ob jetzt sportlich oder in Bezug aufs Leben, bekommen hast? So ein Satz, der dir hängen bleibt?
Ist ganz schwierig, muss ich sagen. Weil wir nicht so, wir funktionieren, glaube ich, nicht so über diese, wenn das ist ja so kleine Tipps. Mhm. So ganz wichtig ist unter so Brüdern, wie man Sachen sagt, würde ich sagen. Mhm. Wie die ankommen. Das ist jetzt nicht so, dass ich so jetzt so ein Rat so im Kopf hätte. Aber gibt wahrscheinlich genug. Und mein Bruder ist auch so jemand, der sehr verbissen im Sport ist und so. Und ich glaube, von ihm habe ich auch diese Arbeitermentalität so ein bisschen mit aufgenommen, würde ich sagen, weil er halt eben so jemand ist, der alles 100% macht und immer und das alles perfekt quasi macht, wie es im Plan steht oder so. Und ich würde sagen, früher dann nicht so fleißig gewesen wäre, wenn ich ihn nicht so gehabt hätte.
Also er war quasi derjenige, der dir vorgelebt hat, dass Talent zwar viel wert ist, aber am Ende nichts wert, wenn man nicht hart dafür arbeitet.
Schon, ja. Was auch so, jetzt wo ich so an unsere Kinder zurückdachte, im Sommer vor allem, wenn keine Schule war, sind wir immer jeden Vormittag in die Halle gegangen bei uns in Eckenburg und haben da die Bälle aufs Tor geworfen und davor irgendwelche Sprünge oder Leiter aufgelegt und war schon eine coole Zeit eigentlich, weil wir, ich weiß nicht, so 12, 13, 14 und eigentlich noch ganz weit weg von irgendwie professionell Handball spielen und uns da schon so das so ernst genommen haben und einfach in die Halle gegangen sind zu zweit und einfach ein paar Bälle aufs Tor geworfen haben. Das ist ganz witzig eigentlich.
Und das ist was aus euch heraus entstanden ist. Also da war nicht der Papa, der gesagt hat, hey, es sind Ferien, wollt ihr nicht ein bisschen in die Halle gehen und das machen, sondern ihr habt für euch entschieden, wir machen das jetzt. Ja. Habt euch ein paar Übungen rausgesucht und habt dann losgelegt.
Genau, ja, du kennst ja dann irgendwie ein paar Übungen, die du machen kannst und dann war es nicht so abgesprochen oder so. Es war dann eher so, würde ich sagen, dass wir dann ab und zu mal Papa gesagt haben, ob wir nicht zusätzlich noch was machen können, ob er nicht auch mitkommen will und uns ein paar Übungen geben kann oder so. Also es kam schon sehr von uns, würde ich sagen. Und da haben wir uns natürlich auch so gegenseitig so ein bisschen hochgepusht oder so. Das war es dann mal so, wenn ich mal vielleicht ein bisschen länger geschlafen habe oder so und er dann heimkommt, ja, ich war gerade laufen. Ah, scheiße, dann muss ich auch laufen gehen. Mhm. Weil ich kann ja nicht weniger machen als er, so gefühlt so. Also es hat sich dann schon so ein bisschen immer hochgeschaukelt, würde ich sagen.
Auch deine Mama ist natürlich logischerweise in dieser handballverrückten Familie jemand, der diesen Sport sehr liebt, aber auch deine Mama wird sehr geliebt. Ich habe gehört, es ist immer ein großes Highlight hier in Lemgo, wenn sie mal zu Besuch ist und dann stürzt sich die ganze Mannschaft auf sie und du hast eigentlich kaum was von ihr, weil alle anderen irgendwie gerne mit ihr reden möchten. Also sie scheint hier ein sehr, sehr beliebter Mensch zu sein. Wie beobachtest du das?
Ja, Mama ist schon super. Also ich habe wirklich eine goldene Mutter, die wirklich alles macht für ihre Kinder und ist auch schön, dass sie mit allen meinen Freunden eigentlich so gut auskommt und meine Mama macht halt auch alles. Wenn Konzi zu ihr geht, hey, Jutta, können wir morgen nicht Kaiserschmarrn machen? Ja, okay, dann gibt's halt morgen Kaiserschmarrn, wenn die Mama da ist. Also dann wünschen sich die Jungs immer irgendwas Ich glaube, sie hat letztens gefühlt 5 Kilo Käsespätzle gemacht, weil 5-6 Leute dann zum Mittagessen eingeladen waren. Und ich so, ja, okay, du, wenn du es kochen willst, mach mal gerne, ja. Na, und sie ist halt auch jemand so, so ein zuvorkommender Mensch und ja, sie ist schon goldig.
Und auch sie soll natürlich Teil dieses Podcasts sein.
Hallo Annette, hallo Lukas. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt viel Spaß bei eurem Podcast. Für mich als Mama ist es schwierig, da was zu sagen. Es war schon immer faszinierend, wie jung du warst, als du gesagt hast, du willst Profi-Handballer in Deutschland werden. Das war so mit 10, 11. Mit 13 hast du dir dann selber deine Schule in Wien ausgesucht, damit du mehr Möglichkeiten zum Trainieren hast. Das heißt, du hast dann viel Mühen auf dich genommen. Du bist früh morgens los von Eckenburg nach Wien mit dem Zug zum Training, ab Mittagsschule bis spät Nachmittag, am Abend nach Hause wieder zum Training. Also da gab's nicht viel außer Trainieren, Spielen und Schule. Wir haben natürlich bestmöglich versucht, dich zu unterstützen, dir alle Dinge aus dem Weg zu räumen, die möglich waren für uns. Dein Glück war auch immer, du hast sehr viele gute Entscheidungen getroffen in deinem Leben, zum Beispiel auch zum TBV zu wechseln. Ich denke, das ist genau der richtige Ort für dich, die familiäre Umgebung. Deine Spielkollegen, die zu richtig guten Freunden geworden sind, du hast ein Umfeld, wo du dich wohlfühlst, wo du wertgeschätzt wirst, wo du Erfolge feiern kannst. Und ich als Mama bin natürlich sehr stolz auf deine sportlichen Erfolge, aber eigentlich noch mehr stolz darauf, dass du der Mensch geblieben bist, der weiß, wo er herkommt, der weiß, was seine Familie und seine Freunde bedeutet. Und dass du auch immer noch deine Freunde von früher hast und mit denen auch so viel wie möglich Zeit verbringst, das ist schön zu sehen. Ja, ich wünsche euch noch weiter viel Spaß und bis bald.
Ja, ich fand es gerade sehr witzig, was sie gesagt hat. Sie hat versucht, alle
Dinge aus dem Weg zu räumen. Ja. Das habe ich gemerkt, hast du geschmunzelt. Da wollte ich dich auch darauf ansprechen. Woran hast du gedacht in dem Moment?
Ja, muss ehrlich sagen, vielleicht hat Mama ein, zwei Referate für mich in der Schule so übernommen oder hat,
wirklich?
Mir, hat mir da ein bisschen geholfen. Das mit ein, zwei ist auch ein bisschen untertrieben, muss ich sagen. Also Mama hat schon, Mama ist eben mal goldig, die hat alles da gemacht für mich. Und
also sie hat ja gesagt, so komm Junge, geh du zum Training und hier das Referat über die französische Revolution schreibe ich dir schnell, oder?
Ja, so ungefähr, so, ja, so ungefähr. Das darf man jetzt erzählen und darf drüber lachen. Falls das ein paar ehemalige Lehrer von mir hören, dann tut's mir leid, aber es gab halt eben wichtigere Dinge als das eine oder andere Referat. Deswegen haben wir halt schon ganz viel da übernommen. Und es war natürlich auch viel Aufwand. Damals, ja. Aber wird alles immer wieder so machen und sie hat auch absolut recht, dass ich ganz viel Glück mit meinen Entscheidungen hatte, dass ich auch damals zu den Fivers dort extrem schnell gut aufgenommen wurde, dass alles sehr einfach war und hier sowieso. Also ich fühle mich eigentlich seit dem ersten Tag hier pudelwohl und es ist einfach mein zweites Zuhause geworden.
Sie hat gesagt, du hast in deinem Leben viele richtige Entscheidungen getroffen. Wie triffst du Entscheidungen? Intuitiv? Pro- und Kontraliste? Bist du ein Herzmensch? Bist du ein Kopfmensch? Wie läuft so ein Entscheidungsprozess bei dir ab?
Ich habe das Gefühl, dass irgendwann stehe ich auf und ich weiß es einfach so, was ich machen soll. Ob das richtig ist oder nicht. Also es muss sich so irgendwie richtig anfühlen. Ich kann mich erinnern, als die Entscheidung war, hierher zu kommen, da habe ich auch mit ein, zwei anderen Bundesliga-Vereinen gesprochen und war dann irgendwie so im Zwiespalt und so und dann bin ich irgendwann aufgewacht und gesagt, na, ich will das hier machen. So, natürlich hat auch Flo eine große Rolle gespielt, weil er schon eine besondere Art hat, Menschen zu greifen oder zu spüren. Und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein großer Faktor war, warum ich dann letztendlich hier gelandet bin. Und wie gesagt, das ist halt ein perfektes Match, würde ich sagen.
Jetzt sind wir schon ein Stück weit weiter, nämlich bei 2021, deinem Wechsel nach Lemgo. Davor gab es noch ein paar Stationen, über die wir natürlich auch sprechen wollen. Aber lass uns diese Familiengeschichte einmal noch abschließen mit, was mir bei dir auffällt. Du hast ein extrem stabiles Familienumfeld. Und das sollte im Idealfall so sein. Jedes Kind sollte in so einem Umfeld aufwachsen können. Ist es aber halt nicht. Ist dir das bewusst gewesen als Kind? Also ich glaube, heute als Erwachsener ist es dir bewusst, wie wertvoll das ist, aber ist es dir als Kind, als Jugendlicher bewusst gewesen, wie wertvoll das ist, diese Stabilität, in der du aufwächst?
Ich glaube nicht, dass ich das damals so einschätzen konnte. Jetzt schätze ich es natürlich sehr und ich bin auch jemand, dem die Familie extrem wichtig ist. Also egal ob Oma, Mama und mein Bruder, da geht eigentlich für mich gar nichts dazwischen. Also meine Familie ist schon da so an erster Stelle und deswegen ist mir auch immer so wichtig, so ich bin zum Beispiel an Weihnachten nach Hause geflogen und war gefühlt 20 Stunden zu Hause, aber es ist irgendwie Weihnachten was Besonderes und meine Familie was Besonderes und es ist halt einfach auch schön, dass alle dann glücklich sind und sich freuen, dass du kommst. Und was Mama auch gesagt hat, ich habe meine Freunde, unsere Freundesgruppe, wir kennen uns alle gefühlt seit dem Kindergarten und die sind auch extrem eng mit mir. Also ich jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, habe ich gefühlt Freizeitstress, weil ich irgendwie alle sehen will. Und Mama sagt auch, dass es ist eigentlich das ganze Jahr ruhig, bis du dann mal wieder daheim bist, weil dann kommen irgendwie alle Leute auf einmal. Also, weil es ist so immer so typisch gewesen, dass alle zu uns kommen, weil wir eben auch ein großes Wohnzimmer haben und eine große Couch, wo alle gefühlt Platz haben und ist noch immer so und das wird sich auch irgendwie nie ändern, es wird immer alle dann zu uns kommen und am 23. Dezember gibt es immer so eine große Weihnachtsparty bei uns, wo auch immer das ganze Haus voll ist, also bin schon sehr froh darüber, was für eine familiäre und soziale Situation ich habe und schätze das sehr und bin ihnen auch so dankbar, dass die es auch alle eigentlich verstehen, dass ich jetzt nicht immer da sein kann, aber wenn ich da bin, versucht sie irgendwie jederzeit zu nehmen und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes und Cooles.
Ja, und das spricht ja auch für dich und für deinen Charakter. Also wenn du ein Idiot wärst, würden deine Kumpels von früher wahrscheinlich nicht sagen, ja. Okay, Lukas ist zu Hause, da gehen wir jetzt mal vorbei.
Ja, anscheinend, ja. Muss so sein, na. Also sie sind mir auch eben sehr wichtig und ich glaube, die können das alle sehr einschätzen und die fiebern auch alle jede Woche mit mir, muss ich sagen. Also ich krieg nach jedem Spiel da genug Nachrichten von den Jungs und die sind dann jetzt auch große TBV-Fans geworden.
Und auch das ist ja wieder eine Form von Wertschätzung. Also sie verfolgen deinen Weg weiter, ihnen ist wichtig, wie es dir geht. Das macht man ja auch nicht, wenn der andere Mensch einem egal ist.
Na, ist schon besonders cool, was ich da für eine Situation habe mit meiner Familie und meinen Freunden. Es ist schon wirklich schön und bin auch sehr sicher, dass das unser Leben lang so weitergehen wird und dass sich diese Freundschaften dann nie irgendwie verfliegen werden.
Du hast es schon ein paar Mal angesprochen jetzt. Los ging es für dich handballerisch beim UHC Eggenburg. Da hast du bis 2015 gespielt. Dein Papa war da Trainer.
Ja, genau. Also er hat auch ganz viel mit uns gelernt. Hat dann auch Trainerausbildungen gemacht und so. Er war Torhüter und ich würde jetzt sagen, dass er damals wahrscheinlich noch nicht so viel Ahnung von Handball hatte, sondern dass er auch eher so mit uns gelernt hat eigentlich, weil sich das eben alles so professionalisiert hat. Hat sich eben auch, glaube ich, so sein Trainerweg so professionalisiert. Und der hat uns eigentlich auch natürlich ganz viel gefördert und war auch sehr wichtig wahrscheinlich für unsere oder meine Handballkarriere.
Und trotzdem war es dann mit 15 so, dass du das Gefühl hattest,
ja,
also ich muss einen anderen Weg gehen, ich muss mich weiterentwickeln. Also was war die Motivation hinter dem Wechsel dann zu den Fivers, wo es dann weiterging ab 2015 für dich?
Das ist halt eben was ganz was anderes. Eggenburg ist halt eben so ein ganz kleiner Verein. Das habe ich eben mit all meinen Freunden gespielt, aber wir haben zwei, dreimal die Woche trainiert. Ich dadurch, dass ich dann mit den Älteren trainiert habe, wahrscheinlich öfter und. Aber um wirklich professionell das Ganze zu machen, brauchst du halt eben, glaube ich, jeden Tag dieses Niveau, diese Konkurrenz, die du halt eben als UHC Eggenburg irgendwie so nicht liefern kannst oder und da war es für mich relativ schnell klar, dass ich zu den Fivers gehe, nach Wien, eben weil ich dann auch, dieser Wechsel war eigentlich schon länger geplant, ein Jahr habe ich das gemacht mit Pendeln, von Wien nach ECMO, über so eine Stunde mit dem Zug ist. Und nach dem Jahr war eigentlich klar, dass ich zu den Faros gehen werde und in Wien leben werde mit meinem Bruder zusammen dann. Ja, und es war relativ einfach für mich, die Faros zu wählen, weil die Faros eben so ein Aushängeschild sind, glaube ich, in Österreich. Sie haben so viele gute Spieler rausgebracht mit Niko Bilic, Ivan Martinovic wahrscheinlich als bekanntester Name in der letzter Zeit. Und deswegen wollte ich auch unbedingt dahin. Weil bei einem Faros war es auch so, dass du als Jugendspieler oder als junger Spieler richtig schnell so Chancen bekommen hast in der ersten Mannschaft. Was mir immer ganz wichtig war, dass ich so schnell wie möglich Erwachsenenhandball spiele. Und ich glaube, dann mit 17 oder so kam ich dann auch schon zur ersten Mannschaft und es lief alles eigentlich, wie man sich so vorher gedacht hätte. Also es lief wirklich fast besser sogar. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön und ich weiß auch, dass nicht immer so ist, aber bei mir lief es zum Glück so, wie es gelaufen ist und ich bin auch den Faros sehr, sehr dankbar, die mir ganz viel gezeigt haben und gelernt haben, ich glaube, wie es heißt, professionell zu arbeiten und wirklich jeden Tag im Training diesen Wettkampf zu haben, das war schon anders als zu Hause.
Wie schwer ist es in der Mama gefallen, beide Söhne gleichzeitig ziehen lassen zu müssen?
Ich glaube, nicht so schwer, weil Okay. Wir waren ja nach Wien und Wien ist eine nicht Stunde so und wir waren dann schon immer, wenn wir freitags gespielt haben, waren wir Samstag, Sonntag zu Hause. Okay. Und oder wenn da mal ein freier Tag irgendwo zwischendrin war und wir länger nicht zu Hause waren, dann sind wir halt eben nach Hause gefahren. Also es war jetzt nicht so schwer. Mhm. Glaube ich. Also würde ich auch so einschätzen, dass das okay war für sie. Mhm.
Du warst dann, wenn ich richtig informiert bin, quasi direkt in deinem ersten Jahr bei den Faivers ausgeliehen.
Nach Hollabrunn? Das war ein bisschen tricky. Dadurch, dass die Schule in Wien war, die ist vom Wiener Handballverband gefördert. Und da dürfen halt nur Spieler vom Wiener Handballverband in die Schule gehen. Und deswegen haben wir das eben so gemacht, dass ich quasi zu den Faivers wechsle und dann ausgeliehen werde, weil ich eben noch ein Jahr in Eckenburg und in Hollabrunn spielen wollte. Das war so ein Doppelspielrecht. Eigentlich war ich nur so, sollte ich nur für die U20 spielen in Hollabrunn. Hab dann aber, da gab es in der ersten Mannschaft in Hollabrunn, die haben zweite Liga damals gespielt, ein paar Verletzte. Und dann habe ich mit 15 schon zweite Liga in Österreich gespielt, was ein Riesending war für mich damals. Und das war eine unglaublich coole Erfahrung. Es war natürlich sehr viel Stress, eben mit Schule in Wien. Dann mit einer Zweitligamannschaft viermal die Woche trainieren und auch natürlich die Fahrten haben und dann eigentlich noch Jugend spielen für Eckenburg. Und dann habe ich gefühlt in vier Mannschaften gleichzeitig gespielt und jeden Tag hin und her pendeln. Das war schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube auch, dass das in dem Alter extrem wichtig war für mich, dass ich so viel hatte, so viel Handball, so viel Spiele. Das war dann oft so, ich kann mich erinnern an Wochenenden, wo ich samstags um 10 da gespielt habe und dann um 19 Uhr dort, also komplett verrückt jetzt. Das ist ja nicht möglich auf dem Niveau und mit der Belastung, aber damals war das überhaupt kein Thema für mich und ich hatte nie das Gefühl, dass ich so kaputt bin, so wie es mir jetzt nach Spielen geht oder so. Aber es war schon natürlich viel.
Hattest du mal das Gefühl, das Leben außerhalb des Handballs zu verpassen? Also gab es so Momente, wo du gedacht hast, Lukas, was machst du hier eigentlich? Andere gehen in dem Alter feiern und genießen ihr Leben und du setzt dich ja selber auch unter einen Leistungsdruck, weil du für sich selber den Anspruch hast, dem allen gerecht zu werden.
Es gibt natürlich so Momente, vor allem an so speziellen Events, wenn irgendwie sowas lang geplant ist und du halt eben nicht dahin kannst und alle deine Freunde können sich das eben so einrichten und für dich geht es halt einfach nicht, weil du auswärts irgendwo spielst oder keine Ahnung. Aber ich wusste schon immer, wofür ich es mache und dass ich 100% dahinter stehe, auch wenn es nicht gereicht hätte, hätte ich das, glaube ich, nie anders gesehen. Also ich wusste schon, warum ich Handball spielen will und wohin mein Weg gehen soll. Deswegen war ich da, glaube ich, relativ früh, relativ klar und hatte nie das Gefühl, ich verpasse da was.
Du wurdest in der Zeit bei den Faivers, also ihr seid österreichischer Meister geworden, österreichischer Pokalsieger, du bist aber auch zweimal zum Handballer des Jahres in Österreich gewählt worden, 2020 und 2021, zwei Jahre hintereinander. Was war das für ein Moment für dich? So eine persönliche Auszeichnung ist ja immer noch mal was anderes. Viele Teamsportler tun sich schwer damit, das anzunehmen und trotzdem ist es ja etwas, was für deinen eigenen Weg steht, jetzt unabhängig von von dem Team?
Ja, es ist schwierig. Natürlich freust du dich, aber es ist, ich finde auch, man kann das nicht so leicht einschätzen, weil du nicht wirklich weißt, was du jetzt mit dieser Auszeichnung anfangen sollst, weil du hast jetzt auch irgendwie nicht niemanden, mit dem du das so groß feiern kannst, weil es ist halt irgendwie so ein, es ist ja kein Team, keine Teamauszeichnung. Und damals bekam ich einen Anruf von unserem Sportdirektor Patrick Völser und der hat mir so erzählt, ich habe mich natürlich gefreut, aber es war jetzt kein großes Ding für mich. Ich glaube, das ist auch so etwas, was dann so im Nachhinein dir mehr bewusst ist, wie cool das eigentlich ist. Genauso ist das, irgendwann habe ich letztens eine Statistik gesehen von unseren Länderspielen und war ich irgendwie so schon 25. oder so auf der Liste und ich dachte mir so, ich bin ja eigentlich noch jung und frisch und noch nicht so lange dabei. Und dann, ich glaube, ich habe jetzt 75 Länderspieler so und das, wenn du das dann mal drüber nachdenkst, ist schon sehr cool, weil es eben nicht so viele gibt, die so viel haben und deswegen freut einen das schon sehr.
2020 hast du debütiert in der Nationalmannschaft und hast dann auch gleich die WM 21 gespielt und hast da aufgrund der Verletzung von Nikola Bilek ja eine sehr, sehr große Rolle inne gehabt, in die du ja mehr oder weniger reingeschmissen worden bist. Aber du warst bereit dafür, oder?
Ja, wie ich schon gesagt habe, ich mag Verantwortung gerne und ich glaube, das hat mir natürlich auch, diese WM hat mir ganz viel geholfen, weil es mir eben gezeigt hat, dass ich auf dem Niveau schon auch Verantwortung übernehmen kann. Ich glaube, vor dem Turnier hat niemand damit gerechnet, eigentlich auch in Österreich oder vom Team so, dass ich da so viel Verantwortung übernehmen werde oder kann. Und das war schon für mich etwas Großes, weil ich da auch relativ gute Zahlen hatte. Ich glaube, viele Assists und so. Und das war, damals war ich ja noch so gefühlt so ein kleiner Junge aus Österreich. Wenn du dann in irgendwelchen Statistiken mit Weltklasse-Spielern stehst, ist das natürlich schon was Großes und was Cooles für dich.
Du hast dann aufgrund dieser guten WM natürlich auch auf dich aufmerksam gemacht, auch eben in Deutschland, wo du immer hin wolltest, hast einige Anfragen dann auch gehabt von HBL-Clubs, unter anderem eben auch die aus Lemgo. Und du hast vorhin schon gesagt, du hast über Optionen nachgedacht und irgendwann kam der Tag, wo du morgens aufgewacht bist und gesagt hast, Lemgo soll's sein. Hast du dieses Gefühl mal für dich irgendwie begründen können?
Schwer. Ich glaube, es war so, dass Flo war wirklich, ich wusste, dass der sich wirklich extrem damit beschäftigt. Der hat ganz viele Spiele von uns Färbers geguckt. Und es war ganz oft so, dass wir spielen irgendein Ligaspiel in Österreich und ich krieg nach dem Spiel eine Nachricht von Flo und schreibt mir, hey, Glückwunsch, gut gespielt oder so. Mhm. Und ich dachte mir, dass der sich sowas anschaut. Und dann haben wir dann auch in der Zeit natürlich ein paar Mal telefoniert und er war wirklich, er kannte alle Spieler, er wusste die einzelnen Ergebnisse, wann, warum wir vielleicht da gewonnen oder verloren haben und das war schon bemerkenswert für mich, weil da jemand wusste, was er bekommt oder was er haben will und der wusste auch sofort, wie er mich einsetzen muss und was ich kann und was ich eben halt nicht kann und ich glaube, das war dann so, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, warum ich dann hierher gekommen bin.
Und der Kontakt zwischen dir und Flo bestand aber durch das Interesse, was Lemgo an dir hatte, oder habt ihr euch vorher schon irgendwie gekannt?
Ja, also das kam, da war Jonathan auch mal verletzt.
Karlsburgert?
Jonathan Karlsburgert hat sich mal verletzt und er wollte mich schon fast früher holen. Mhm. Da habe ich aber gesagt, ich kann hier noch nicht weg, ich habe noch was vor, weil wir waren damals mit den Färbers auch Europa League und das hat sich da noch nicht danach angefühlt, aber seitdem waren wir eigentlich im regelmäßigen Austausch und ich, wie ich schon gesagt habe, ich wusste einfach, wie interessiert er an mir ist und wie sehr auch, wie wichtig ihm auch war, mich kennenzulernen, die Person und nicht nur den Spieler. Und ich glaube, das waren so die Gründe, warum ich dann mich hierfür entschieden habe.
Hat das, unabhängig jetzt von Flo, dass das Umfeld, also es ist eben nicht, es ist keine Großstadt wie Berlin oder München. Das ist sehr ländlich, sehr ruhig, sehr beschaulich. Hat auch das eine Rolle gespielt, weil es dich ein Stück weit vielleicht auch an zu Hause erinnert hat, weil du ein Mensch bist, der vielleicht auch ganz gerne eher in Anführungszeichen dörflich lebt, als jetzt mitten in einer riesen Metropole?
Hat wirklich keine Rolle gespielt, muss ich sagen. Also ich glaube, das wäre mir egal gewesen, wie so die Stadt ist oder das war für mich zu dem Zeitpunkt gar nicht wichtig. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die man dann eher so im Nachhinein schätzt. Ja. Dieses familiäre Umfeld, was man hier hat, dass alle so eng miteinander sind, dass der ganze Verein wirklich eng miteinander ist und familiär ist und mit Flo und Jörg Zureike da eigentlich so die zwei Führungspersonen, die auch gute Freunde sind, und das merkt man einfach, das spürt man einfach im Umgang miteinander gefühlt. Und ich glaube, das macht es auch für viele leicht, wenn sie hierher kommen, anzukommen. Und das war für mich überhaupt kein Problem. Mit 20 oder 21 in ein neues Land, alleine, du kennst niemanden, dachte ich eigentlich, dass es schwieriger wird, aber vom ersten Tag an, alle Jungs waren super. Die zwei Guardiolas, die gefühlt schon alles gewonnen haben, alles gesehen haben im Handball, nehmen dich auf, wie als wärst du schon länger einer von ihnen, und deswegen, es war wirklich einfach eigentlich.
Ist das auch ein Verdienst von Flo und auch von Jörg Zureike, den du gerade angesprochen hast, dass die Mannschaft eben so tickt, wie sie tickt, dass da offensichtlich auch unabhängig vom sportlichen Charaktere zusammengestellt wurden, die wirklich ein Mannschaftsgefüge ergeben?
Absolut. Also ich glaube, die machen sich wirklich ganz viele Gedanken bei den Verpflichtungen, dass sie nicht nur einen Spieler holen, sondern auch einen Menschen holen, und der muss passen in die Kabine und in den Verein. Und das merkst du halt eben, wenn du über Jahre dich damit beschäftigst und die Leute wirklich kennenlernst, dann hast du halt eben keine Idioten in der Mannschaft. Und dann funktioniert so eine Mannschaft auch. Und dann schafft sie vielleicht Leistungen, mit denen man nicht so rechnet. Und dann schaffst du vielleicht auch, ein bisschen mehr zu geben für den anderen, weil du halt eben mit Freunden spielst und nicht mit Arbeitskollegen. Und das ist halt eben schon besonders. Und ich glaube, man merkt uns das vor allem als Mannschaft an, wie viel Spaß wir im Spielfeld haben. Und das spiegelt sich natürlich dann auch irgendwie an der Leistung wieder.
Jonathan Karlsburgert hast du angesprochen, von dessen Verletzung, die du natürlich ein Stück weit profitiert hast. Aber du hast auch aufgrund von ganz anderen Situationen von ihm profitiert. Ihr habt im selben Haus gewohnt. Der war, glaube ich, schon so ein Anlaufpunkt für dich.
Das war auch so jemand, auf den man halt eben hinaufgeschaut hat. Er hat das auch, dieses Profileben, extrem vorgelebt. Wie du schon gesagt hast, wir haben im selben Haus gewohnt. Er hat mich oft mitgenommen zum Training und war so jemand, der war jetzt ein relativ ruhiger eigentlich, aber du konntest alles von ihm haben. Und der hat mir immer wieder viele Tipps gegeben, denn ihm war es auch gefühlt sehr wichtig, dass ich mich weiterentwickle und dass ich meine Situationen suche, und hat mir vor allem sportlich auch enorm geholfen. Weil Jonathan war einfach oder ist ein Weltklasse-Spieler, und der sowohl vorne als auch hinten dieses Spiel verstanden hat und so eine Ruhe ausgestrahlt hat, von der man sich schon gern was abgeguckt hat.
Hat Flo dir damals eine Vision mit an die Hand gegeben? Hat er dir gesagt, was er vorhat, wo er dich sieht in 5 Jahren, wo er euch als Mannschaft sieht in 5 Jahren?
So weit haben wir nicht gedacht, glaube ich. Aber natürlich sagt er dir oder zeigt dir auch auf, hey, schau, du siehst, Jonathan hat diese Schritte gemacht. Ich glaube, du könntest so einen Weg auch gehen, du könntest auch hier diese Verantwortung übernehmen und du wirst deine Chance kriegen. Und hat er natürlich schon. Aber ich glaube, wir haben jetzt nicht so weit geblickt, sondern eher so kurzfristiger. Mhm.
Was hast du dir selber persönlich von diesem Wechsel versprochen? Also wo wolltest du für dich hin? Was war für dich so der nächste Schritt? Na klar, angekommen in der Bundesliga, dein Kindheitstraum erfüllt, aber auch da hat man ja, glaube ich, Punkte im Kopf. Wie will ich mich weiterentwickeln? Was möchte ich hier lernen?
Ich wollte auch irgendwie alles aufsaugen, weil ich fand es auch irgendwie so cool, in der Bundesliga zu sein und dieses ganze professionelle Umfeld irgendwie so miterleben zu dürfen, diese Hallen sehen zu dürfen. Deswegen wollte ich das schon auch genießen und irgendwie auch so meiner Familie und so dran teilhaben. Das ist auch ganz wichtig für mich, dass die diese ganzen Hallen sehen und sehen, wie weit wir eigentlich gekommen sind. So nicht nur ich, sondern auch wir als Ganzes. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen klaren Plan gehabt habe. Ich glaube, wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, okay, ich mache jetzt ein paar gute Jahre in Lemgo und dann den nächsten Schritt und dann so, ich als junger, naiver Junge da, hätte ich wahrscheinlich so gesprochen. Jetzt natürlich wollte ich so schnell wie möglich Verantwortung haben und am Anfang natürlich auch viel Spielzeit und einfach auch meine Fehler machen dürfen. Das war ganz wichtig, glaube ich, dass ich meine Fehler machen durfte bei Flo.
Ja, und aus der vielleicht, du hast gerade gesagt, naiven Sicht von damals, ein paar Jahre Lemgo und dann mal gucken, wie es weitergeht, ist eine Vertragsverlängerung geworden bis 2028. Also du hast dich sehr, sehr langfristig auch an diesen Verein gebunden. Und Kretscher hat ja zum Beispiel auch mal erzählt im Format Kretscher und Schmieso, dass es durchaus auch Gespräche zwischen dir und ihm gegeben hat. Also auch Berlin eine Option gewesen wäre, über die du zumindest offensichtlich nachgedacht gesprochen hast.
Ja, war eine Option, ja. Aber Kretscher und ich haben uns einmal getroffen in Hannover. Es war ganz witzig in irgendeiner Raststation, gefühlt hinten im Hotel.
Ganz heimlich.
Ja, wirklich.
Damit kein Bild-Zeitungsreporter mitkriegt.
Ganz versteckt, das war ganz witzig, muss ich sagen. War auch ein cooles Gespräch, also auch echt cool, dass ich ihn kennenlernen durfte und haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Ist halt dann aus verschiedenen Sachen, habe ich mich dann doch für den TBV entschieden und bin sehr glücklich. Ich glaube, das sieht man auch mit meiner Vertragsverlängerung bis 2028, dann bin ich schon 7 Jahre hier dann danach. Und es macht mir halt einfach noch immer extrem viel Spaß. Und die Jungs sind schon super und vor allem die Truppe, die wir gerade haben, ist so, so eng. Das sind wirklich viele gute Freunde von mir und das macht halt eben schon was aus, weil es halt nicht nur um Handball geht, sondern auch ums Leben außerhalb davon. Und ich glaube, das habe ich vor allem alles Pajovic zu verdanken, der mir das so ein bisschen auf den Weg mitgegeben hat, dass es nicht immer nur Handball ist, sondern es viel wichtigere Dinge gibt und das versuche ich auch so zu leben. Und ich glaube, da habe ich hier das perfekte Umfeld mit Flo, jemanden, der auch gerne Spaß hat und wie ich schon angesprochen habe, die Mannschaft ist halt einfach überragend.
Da kommt mir gerade ein Gedanke, weil ich gestern mit Lennart Wilken-Johannes im Auto 3 Stunden gefahren bin, von Eisenach nach Bielefeld und wir haben ein Gespräch geführt über auch ne Weiterentwicklung und Coaching und so. Der hat mir erzählt von einem Coaching, was er hatte, wo ihm gesagt wurde, er solle versuchen, Leistung leichter zu machen. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit Alice Pajovic, ne, dieser Blick eben, es ist nicht nur Handball, sondern alle Dinge sind wichtig. Ist das was für dich Leistung leichter gemacht hat? Ist es leichter, Leistung zu bringen, wenn Leichtigkeit im Spiel ist? Weil eben auch das Drumherum?
Wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube, vor allem ist es dann danach leichter, wenn es nicht so gut lief, glaube ich. Wenn du dann merkst, hey, aber mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, ich habe eigentlich ein super Leben, ich lebe meinen Traum. Ich glaube, dann ist es leichter in diesen schwierigen Phasen. Wenn es gut läuft, ist eh egal, dann ist alles egal, dann machst du dir über nichts Gedanken und hast sowieso nur Spaß. Aber wenn es schlecht läuft, glaube ich, machst du es schon leichter.
Welche Rolle hat bei deiner Vertragsverlängerung gespielt, dass eben auch weitere Spieler, wichtige Spieler hier im Verein sich langfristig gebunden haben? Tim Sauton bis 2030, Hendrik Wagner bis 29, Konstantin Möstl, auf den kommen wir gleich zu sprechen, bis 28, Nils Verstein ebenfalls bis 28. Also war diese Perspektive, die ja damit auch dir aufgezeigt wird, wir bleiben hier so zusammen, wie wir sind im Kern, war das was eine Rolle gespielt hat?
Ja, das war mir schon wichtig auch, dass ich weiß, in welche Richtung der Verein geht und vor allem auch eben sind das alles gute Freunde von mir, die da jetzt länger verlängert haben und das hat schon was ausgemacht oder hat es mir auf jeden Fall noch schmackhafter gemacht, sagen wir so.
Einer dieser guten Freunde ist Konstantin Möstl, der 2024 nach Lemgo gekommen ist, den du aber schon viel, viel länger kennst aus deiner Zeit in Österreich. Welchen Anteil hattest denn du am Wechsel? Also wie lange bist du Florian Kehrmann auf die Nerven gegangen, bis er Konstantin Möstl nach Lemgo geholt hat?
Also ich sage immer, ich habe das Ganze eingefädelt. Aber ja, ich hatte schon einen Anteil, würde ich sagen. Ich glaube, Flo ist das generell auch wichtig oder der hört sich so um, wenn er so Spieler kauft. Was ist das für ein Typ? Wie schätzt du den ein? Wird der da passen oder nicht? Und es war dann eben relativ bald mal klar, dass Finzecher den Verein verlassen wird. Und dass wir auf der Suche nach einem Torhüter sind. Und dann habe ich mit Flo mal über Konsti gesprochen. Und er war schon so, ja. War noch nicht so ganz überzeugt. Mhm. Und ich glaube, dann hat er sich nochmal ein paar mehr Spiele angeguckt. Und irgendwann nach dem Training bei einem Bier kam er so und sagt, was ist jetzt mit dem Mössl? Glaubst du, wäre das einer für uns? Und ich so, ja sicher. Und der würde das auch machen wollen. Ich so, Flo, der wird sofort kommen, wenn du ihn anrufst. Klar, holen wir den. Also das kann ich mich auch noch erinnern, ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob er halten wird, aber passen du das sicher?
Wir werden auf jeden Fall Spaß mit
ihm haben. Ja, so in die Kabine und so, der wird sich zerreißen, der wird 100% geben, der wird alles dafür machen, zu halten. Ich weiß nicht, ob er es hinkriegt, aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Und dann kann ich mich auch noch erinnern, hat Flo zu mir gesagt, ja, wir holen ihn. Da wusste es, glaube ich, Konsti noch nicht mal selber. Mhm. Und dann Konsti dich auch ganz viel gefacetimed. Und ich habe ihm eigentlich gesagt, hey, sie wollen dich wahrscheinlich haben. Und wirklich. Und dann hatten die so ein Gespräch. Dann habe ich mit Konsti das Gespräch quasi analysiert und so. Und dann habe ich nochmal nachgefragt bei Jörg und bei Flo immer wieder. Es war ganz witzig, muss ich sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen riesigen Anteil hatte, aber ich glaube, es hat es für die ein bisschen leichter gemacht, dass sie so jemanden hatten, der wusste, wie Konsti tickt, was er bringen kann, wie er arbeiten wird und so. Und ja, also ich habe ihn eingefädelt, den Deal.
Sehr gut, das hast du gut gemacht. Die Beraterkarriere liegt quasi vor dir. Wenn du irgendwann mal nicht mehr Handball spielen willst, dann bitte. Ihr habt euch kennengelernt in der Schule dann in Wien, also als du diesen Schulwechsel gemacht hast, da seid ihr euch das erste Mal begegnet oder kanntet ihr euch vorher schon aus Vereinsduellen?
Wir kannten uns schon aus Vereinsduellen. Wir waren ja auch früher nicht so, wir waren da eben Gegner und ich würde sagen, wir haben uns gehasst, ja. Bis wir dann, und Konsti kam auch in die Schule so ein paar Monate nach mir, ist erst später in die Schule gewechselt und ich habe mir gedacht, na bitte nicht, der Mössl, das gibt's nicht. Ich konnte ihn wirklich nicht leiden. Er war damals noch Feldspieler und.
Was fandst du so scheiße an ihm?
Ja, er war so eine Krätzen und überheblich. Und er wird wahrscheinlich dasselbe über mich sagen, aber. Ja, und immer am Jammern. Und das Feldspieler war unerträglich.
Auf welcher Position hat er gespielt? Er ist ja mit 15 erst Torwart geworden, genau.
Ja, er war so ein Rückraumspieler. Mhm. Er hat oft auf halb rechts gespielt, obwohl er Rechtshänder ist. Aber war so auch so ein bissiger Abwehrspieler, der mich gerne mal genervt hat, würde ich sagen. Mhm. Da hat man schon ein, zwei Situationen miteinander. Das ist ganz witzig. Da sind wir öfter aneinander geraten. Und dann haben wir uns aber in der Schule kennengelernt, eben mal wirklich kennengelernt und nicht nur als Gegner. Und dann haben wir uns eigentlich sofort extrem gut verstanden. Sind ja beide, haben beide gern Spaß im Leben, sind beide sehr humorvoll. Er ist ja so ein Klassenclown gewesen, natürlicherweise. Mhm. Und habe ich natürlich auch mitgelacht oft mit ihm. Na, aber war schon cool.
Das heißt, der Konsti, den wir hier auf dem Spielfeld erleben im Tor, ist vom ganzen Typcharakter auch der in der Schule war.
100%, ja. Genau so. Genau gleich, würde ich sagen. Bisschen verpeilter vielleicht noch in der Schule. Hatte seine ein, zwei Schwierigkeiten. Aber war wirklich eine coole.
Er hatte einfach keine Mama, die ihm Referate schreibt, ja?
Ich weiß nicht, ob das gereicht hätte.
Oder hat deine Mama auch seine Referate geschrieben? Das würde ich ihr jetzt auch zutrauen.
Ein, zwei hatten wir, wo wir es gemeinsam gemacht haben und die hat natürlich dann meine Mama erledigt, ja. Da war er auch ganz verblüfft. Und ich muss sagen, er konnte das nicht so, wenn er sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, das so überspielen. Das war für mich, ich habe es ja geübt gehabt, schon öfter. War das nicht so ein Problem, aber er hatte da richtig Probleme. Es war ganz witzig anzusehen, muss ich sagen.
Also quasi mit dem geistigen Eigentum eines anderen Menschen, ja, genau. Das dann überzeugend vorzutragen, als wäre es sein eigenes. Mm, okay, also man könnte sagen, man hat ihm sofort angesehen, dass es nicht seine eigene Leistung war.
Oder dass er halt sich irgendwie nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Er konnte es nicht so überspielen.
Du hast vorhin gesagt, ihr spielt Darts. Ganz viel gemeinsam, gegeneinander. Wann hat sich das entwickelt? Wie ist das entstanden?
Über das letzte Jahr eigentlich. Also wir haben hier neben unserer Kabine eine Dartscheibe und schreiben da auch mit. Er ist leider ein Stück besser, aber es ist ganz knapp. Wir haben ja auch eine kleine Wette, aber oft war es so, dass wir immer 10 Spiele machen und dann muss der andere ein Essen zahlen. Jetzt haben wir uns mal über eine langfristige Wette bis zur Saisonende, aber das, worum es da geht, ist relativ privat.
Okay, dann möchte ich dich da jetzt auch gar nicht weiter mit nerven oder hier irgendwas, vielleicht erzählt es ja im Nachhinein irgendwann mal. Ja. auch Konstantin Möstl hat sich es natürlich nicht nehmen lassen, sich hier an diesem Podcast zu beteiligen. Der gehört natürlich auch mit dazu.
Servus Annette, servus Uti, hier spricht der Konsti. Ich darf hier eine kleine Geschichte erzählen. Und ich glaube, die Geschichte beschreibt den Hutti ganz gut, was er für einen Ehrgeiz schon früher gehabt hat. Wir haben, das müsste gewesen sein, in der U15, also wie wir 14, 15 waren, hatten wir Staatsmeisterschaft. Und da hat sein Team Eggenburg gegen mein Team West-Wien im Finale gegeneinander gespielt, wie so oft. Und da konnten wir uns durchsetzen, also mein Team, mit plus eins in der Verlängerung. Und zu der Zeit war der Hutti und ich schon in derselben Klasse, in derselben Schule und haben uns halt auch davor schon ein bisschen geteased und haben uns schon ein paar Sachen hin und her gesagt, so dass wir richtig heiß waren auf das Spiel. Und dann haben wir das eben gewonnen, plus eins in der Verlängerung. Und dann hat der Hutti, glaube ich, einen Monat lang nicht mehr mit mir geredet, weil er so böse war, dass er das Spiel verloren hat und dass ich ihn auch ein bisschen aufgezogen hat. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig ihm das schon damals war und vielleicht auch, dass er nicht der beste Verlierer war. Vielleicht kann der Hutti ja dann ein bisschen mehr noch dazu erzählen. In dem Sinne, viel Spaß.
Zu dem Zeitpunkt wart ihr schon Freunde?
Da waren wir schon Freunde, ja.
Und trotzdem hast du einen Monat nicht mit ihm geredet?
Ja, das war wirklich bitter, muss ich sagen. Das ist wirklich, ich glaube, das ist die schlimmste Niederlage in meinem Leben gefühlt.
Wirklich?
Ja, das war so das letzte Spiel für meinen Heimatverein Eckenburg. Mhm. Und es war immer, Staatsmeisterschaften bei uns waren ganz wichtig. Da gibt es halt so ein Wochenende, wo du halt um den österreichischen Meistertitel spielst. Und ich wollte unbedingt noch einmal mit Eckenburg diesen Titel holen. Wir haben es davor schon, ich glaube, dreimal wurden wir Staatsmeister. Im Jahr davor haben sie uns geschlagen und deswegen wollte ich unbedingt sie dieses Jahr schlagen. Und dann haben die in der Verlängerung gewonnen und das war wirklich bitter, muss ich sagen. Und im Nachhinein können wir drüber lachen, aber wir haben uns da schon sehr hochgeschaukelt. So, da die Wochen davor und so in der Schule war schon ganz viel und jeden Tag gefühlt ging es um das und bla 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 und ich dachte wahrscheinlich dann, dass der Konsti irgendwas ein bisschen zu viel gemacht hat oder er es nicht ganz verstanden hat, warum ich so hass bin. Und dann hat sich das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Monat war.
Hm.
Ich weiß auch nicht, ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern an den Zeitpunkt, wo es wieder okay war.
Ja, oft verläuft sich das
dann. Irgendwann war es dann wieder normal, dann habe ich vielleicht auch mal wieder beim Witz von ihm gelacht. Es hat schon ein bisschen gedauert, ich tue mir auch generell schwer, böse zu sein.
Mhm.
Und da habe ich richtig oft kämpfen müssen, dass ich nicht lache, wenn er irgendwas Lustiges gesagt hat.
Weil er einfach sauer sein wollte. Du wolltest ihm noch nicht verzeihen.
Nein, ich wollte es ihm noch nicht geben, so, dass wir wieder Freunde sind. Aber so beschreibt unsere Freundschaft ja auch ganz gut so ein Ding. So ist das mit Konsti und mir.
Ja, und dann auch von der anderen Seite aus, also aus seiner Perspektive heraus, das dann halt aushalten zu können. Mhm. Ne? Und zu wissen, okay, der wird sich schon irgendwann wieder beruhigen. Ich muss jetzt hier nicht irgendwie... Ne? Aber ihn dafür verurteilen, sondern ich lasse jetzt einfach mal und wird schon wieder werden.
Gegen Konsti verliere ich auch, glaube ich, wirklich am wenigsten gern. Das nervt mich wirklich.
Aber er ist, glaube ich, auch jemand, der das dann auskostet, oder?
Yeah.
Wenn er gewinnt. Ne? Also
ja, sicher.
Er sagt,
ich bin der schlechte Gewinner.
Mein Eindruck ist, ihr nehmt euch beide nicht.
Ja, wahrscheinlich nehmen wir uns nicht viel. Und wir sind auch beide ganz schlechte Verlierer, muss ich ehrlich sagen. Sind wir wirklich, können wir beide nicht.
Und damit ergänzt ihr euch ja dann wieder in diesem Umfeld TBV Lemgo. Perfekt, denn da wollt ihr ja beide nicht verlieren. Welche persönlichen Ziele hast du noch mit dem Verein? Du hast dich entschieden, langfristig zu bleiben. Du hast dich gebunden an diesen Verein. Das heißt ja auch, dass man einen Weg irgendwie vor Augen hat.
Ja, ich glaube, da weitermachen, wo wir irgendwie angefangen haben die letzten Jahre. Also kontinuierlich Schritte nach vorne zu gehen und Woche für Woche diese Leistungen zu bringen und zu sehen, wie sich so einzelne Spieler weiterentwickeln und ihre Schritte machen. Und der Verein wächst ja auch. Ich glaube, wir sind gefühlt jedes Spiel ausverkauft. Das ist wirklich besonders. Und ich glaube, dass wir einfach das so weitermachen wollen. Wofür es dann reicht, finde ich immer schwer festzumachen. Wir sind ein Verein, der jetzt nicht sagt vor Saisonstart, hey, wir wollen in die Top 8. Sondern wir denken da einfach kürzer, Woche für Woche. Und ich sehe es auch so Schritt für Schritt. man weiß nicht, wofür es dann irgendwann mal reichen wird. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir im Final Four sind. Ob es dann mal für einen Pokalsieg reicht, weiß man nicht. Kann natürlich passieren. Mhm. Aber ich finde das so als TBV schwierig zu sagen, dass das ein Ziel ist. Mhm. Oder dass es ein Ziel ist, international zu spielen. Klar kann das passieren und wäre unglaublich cool. Mhm. Aber ist jetzt nicht so ein fixes Ziel. Weil dafür müssen so viele Faktoren passen. Und dafür musst du so konstant so gut spielen. Deswegen mal schauen, ob es reicht. Vielleicht auch dieses Jahr.
Hast du das Gefühl, dass du dich damit auch limitieren würdest, wenn du jetzt so eine Aussage treffen würdest, wie wir müssen in, keine Ahnung, 3 Jahren das und das erreicht haben? Also, dass man damit so ein bisschen eben den Blick für diese Entwicklung, für den Weg dahin verliert, wenn man nur das Ende des Weges sich auf die Marke setzt?
Ich glaube, man wird so ein bisschen unnötig Druck drauf machen. So, also, ich verstehe nicht, warum wir jetzt da hingehen sollten und das so rausbesonnen. Weil im Endeffekt kannst du nur verlieren, so gefühlt so. Und deswegen bin ich niemand, der das irgendwie so groß reden möchte oder auch so große Ziele nach außen kommuniziert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Weg verlieren würde, aber ich will es halt einfach nicht so. Mhm. Ich finde es einfach so einen unnötigen Druck, den du dir machst. Du machst dir sowieso wahrscheinlich selber zu viel, aber ich glaube, man braucht das nicht so in der Öffentlichkeit.
Kann ich absolut nachvollziehen. Final Four hast du angesprochen? Dauert noch ein bisschen. Du hast vorhin auch gesagt, klar, von Spiel zu Spiel, es sind noch ein paar Aufgaben in der Liga bis dahin, aber du kannst mir nicht erzählen, dass nicht schon so ein kleines Kribbeln und so eine kleine Vorfreude da ist auf die Lanxess Arena.
Doch, doch. Also Final Four ist immer was ganz Besonderes und ich glaube, was ganz Spezielles ist, ich darf jetzt das dritte Mal, glaube ich, in ein Final Four spielen. Es ist schon mit das größte Event, was wir so im Handball haben und es ist schon unglaublich cool. Und ich war damals als Fan auch mal bei einem Final Four und es war damals schon speziell. Und
als Fan welcher Mannschaft?
THW. Mhm. Als Kind. Ganz viel THW-Fan. Ganz großer. Deswegen, Final Four ist so cool und so ein Event, wo du in 2 Spielen einfach einen Titel gewinnen kannst. Und ich glaube, es war auch ein großes Ziel von uns dieses Jahr, unbedingt wieder im Final Four zu sein. Und das war auch in Dresden da gegen Leipzig. Das letzte Spiel war unglaublich cool. Wir hatten da richtig viele Auswärtsfans dabei. War auch eine schöne Busfahrt zurück. deswegen, wir freuen uns, glaube ich, alle auf Köln und Konsti hält ja in Köln oft gut. Deswegen sind wir alle guter Dinge, dass er da wieder die Bude zumacht und dann schauen wir mal, wofür es reicht.
Genau, da gibt's die Geschichte mit der EM 2024. die Magie der Kölner Lanxess Arena, die ja irgendwie für euch beide eine Rolle spielt, oder?
Ja, wir spielen schon gern da. Ja. Also vor allem diese Europameisterschaft 2024 war ja absurd für uns. Es ist so gut gelaufen. Konsti hatte so sein Breakout-Turnier und im Nachhinein betrachtet, war mir damals gar nicht bewusst, wie gut er eigentlich gehalten hat. Er hatte gefühlt jedes Spiel 15 Bälle gehabt. War schon verrückt, dass er das damals so geschafft hat. Und diesen Flow, den wir damals hatten, ich glaube, der ist auch so ein bisschen in der Halle und es ist immer wieder schön, dahin zu kommen und wir wollen das auch einfach so weitermachen. Und
es gab ja bei dieser EM auch so ein bisschen die Geschichte, es hat niemand von euch wirklich final bestätigt, aber dass ihr eben durchaus über die Spiele hinaus auch eine gute Zeit in Köln hattet. Mhm. Und jetzt nicht nur in der Trainingshalle und im Hotelzimmer wart. Ja. Wie viel ist daran? Wie viel wart ihr wirklich zwischendurch auch mal unterwegs? Oder habt ihr mehr eben auch Fokus auf das, was neben dem Handball ist, gelegt als andere Mannschaften? Und war das vielleicht auch ein Stück weit euer Geheimnis?
Vielleicht, also man kann es so und so sehen. Vielleicht andere würden jetzt sagen, hey, hätten die sich vielleicht professioneller verhalten, dann hätten sie im letzten Spiel noch mehr Körner gehabt. Mhm. Aber ich glaube, das macht uns auch irgendwie aus. Also ich kann mich zum Beispiel da an eine Situation erinnern nach dem Deutschlandspiel, nachdem wir da unentschieden spielen, sitzen die Deutschen da traurig mit Proteinshake und bei uns gibt's halt, wir haben halt ein Bier getrunken und hatten Partymusik an, also um so ein bisschen so den Unterschied da so aufzuzeigen, wir waren jetzt nicht viel los, das geht in so einem Turnier nicht, aber es war schon so, dass wir auch nach Spielen mal 1, 2, 3 Bier trinken durften, das war kein Problem für unseren Trainer. der hat natürlich auch sehr gerne ein, zwei, drei Bier getrunken mit uns.
Wollte ich gerade sagen.
Und haben dann zumindest den Aufstieg in die Hauptrunde gefeiert und dann einfach diesen Flow weitererhalten, würde ich sagen. Also bis dahin waren wir sehr fleißig und ruhig und dann und brav. Aber natürlich haben wir schon sehr viel Spaß mit der Nationalmannschaft und sind schon eine Truppe, die viel miteinander macht und auch gerne zum Abschluss solcher Lehrgänge auch gerne losgeht, würde ich sagen.
Ja, und ich glaube, und da sind wir auch wieder bei den Parallelen zu Lemgo. Du hast es vorhin gesagt, diese Kraft, die einfach entstehen kann über die individuelle Leistung hinaus, wenn du wirklich als Mannschaft fungierst. Ich meine, jede Mannschaft in der Handball-Bundesliga würde über sich wahrscheinlich behaupten, wir sind eine Mannschaft, und trotzdem wissen wir beide, es gibt Unterschiede. Es gibt durchaus auch Mannschaften, wo es dann vielleicht Grüppchen gibt, wo der eine nicht mit dem anderen kann. Und dieses wirkliche gemeinsam in eine Richtung marschieren, was nicht bedeutet, dass man immer einer Meinung ist, was nicht bedeutet, dass es nicht Konflikte gibt, aber diesen gemeinsamen Weg einfach vor Augen zu haben und den dann auch mit einer gewissen Leichtigkeit anzugehen, ist, glaube ich, ein extremer Erfolgsfaktor, den man nicht so wirklich beziffern und bemessen kann.
Ja, ist ganz schwer. Ist ganz schwer. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das extrem hilft. Also ich merke das sowohl in der Nationalmannschaft, wo wir eben auch so ein eingeschworener Haufen voller Freunde sind, würde ich sagen. Und hier ist es auch sehr ähnlich, würde ich sagen. Da habe ich wirklich das Glück, dass ich in zwei so tollen Mannschaften spielen darf und dass ich sowohl bei der Nationalmannschaft als auch hier so eine unglaublich coole Zeit haben darf. Und ich schätze das schon wirklich sehr, dass wir da wirklich ganz viel Spaß haben und genieße das auch wirklich sehr.
Lass uns kurz nochmal auf dieses Final Four schauen. Ihr spielt das Halbfinale gegen die Füchse Berlin, spielt am Wochenende vorher aber auch noch in der Liga gegeneinander. Gut so, weil Generalprobe, völlig blöd, ganz egal, weil sowieso jedes Spiel ein anderes ist.
Ich glaube, es ist komplett egal. Also, du weißt sowieso, was kommt bei Berlin.
Ja.
Da wird jetzt nichts Neues kommen, es wird ganz viel auf Gitzel sein und das wird im Ligaspiel so sein und im Pokalspiel. Also, ich finde es ziemlich egal, muss ich sagen. Und das würden wieder die einen Leute sagen, wenn wir das Ligaspiel jetzt verlieren. Ja, war gut, weil wir schlagen sie nur einmal in der Woche. Ja. Ich finde es wirklich komplett egal und ich finde auch, dass der Ausgang vom Ligaspiel gar nichts für das Pokalwochenende da aussagt.
Und auch der Hinspielsieg, demzufolge keine Relevanz hat für das, was jetzt dann im April passiert.
Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich glaube, wir wissen, dass wir sie schlagen können. Ich glaube, das hat dieser Sieg in Berlin schon gezeigt, dass wir die auf jeden Fall ärgern können. Und ich glaube aber, dass sowieso bei uns gerade so die Einstellung ist, dass wir in einem guten Tag sowieso alle schlagen können. Und mit der Einstellung fahren wir auch nach Köln. Wir wollen alle schlagen und am Anfang mal die Füchse.
Hattest du Angst davor, dass dieses Gefühl über die EM-Pause verloren gehen könnte?
Nicht wirklich. Ich glaube, es ist aber ganz gut, wieder reinzukommen. Das tut mit so einem Sieg wie gegen Erlangen jetzt, fällt das extrem leicht, würde ich sagen. Aber hätten wir jetzt Erlangen verloren, dann fahren wir jetzt zu den Löwen, was auch ein schwieriges Spiel ist. Dann dauert das vielleicht ein bisschen, dann wird der Motor vielleicht ein bisschen stottern und so ist gefühlt jetzt alles wieder, als wären wir nie weg gewesen. Wir haben gute Laune ohne Ende und machen jetzt einfach so weiter und machen uns überhaupt keinen Kopf.
Das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen ist am Freitag. Der Podcast erscheint erst die Woche drauf. Deswegen seht's uns lieber leider nach da draußen, dass wir nicht über dieses Spiel sprechen, weil es ist ja dann schon gespielt und wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie es ausgeht. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann gehen wir rein in den dritten Teil unseres Podcasts. Wir sind zurück bei Hand aufs Herz mit Lukas Hutecek, gehen rein in unseren letzten Teil, in unsere 7 schnellen Fragen. Spontane, kurze, knappe Antworten gerne an dieser Stelle, Lukas. Was wären dein Spitzname als Darts-Profi?
Hutti.
Hutti?
Hutti einfach, ja.
Wie nennt dich eigentlich, nennt dich deine Mama?
Lukas.
Lukas, okay.
Ja, meine Kindheitsfreunde nennen mich Luki und meine Handballfreunde Hutti.
Okay. Und die Mama sagt Lukas?
Die Mama sagt Lukas.
Welchen Einlaufsong hättest du im Alley Pally?
Boah. Das ist eine schwierige Frage für schnelle Antwort. Schwarze Natascha.
Kenne ich gar nicht. Ist das ein
Schlager?
Party-Song.
Ja.
Aber ich, also in dem Bereich bin ich auch wirklich ganz doll schlecht. Das ist nicht, nicht der musikalische Bereich, in dem ich zu Hause bin. Ich höre es mir aber an, um einen Eindruck davon zu kriegen. Lieber Siegtor im Handball oder eine 180 im Darts werfen?
Siegtor im Handball.
Sehr gut. Wie viele Tage im Jahr verbringst du eigentlich ohne Konstantin Möstl?
Zu wenig. wir haben da schon öfter drüber geredet. Das sind so 50 Tage im Jahr, die wir uns nicht sehen.
Okay.
Das geht sich aus, 50.
Im Sommer dann wahrscheinlich?
Im Sommer nicht so viel, ab und zu, weil wir auch gemeinsame Freunde in Wien haben, aber und ab und zu halt ein paar Tage hier, wenn wir mal frei haben. Mhm. Aber es sind nicht mehr, würde ich sagen.
Ihr fahrt ja auch oft, also die Trips nach Hause macht ihr oft auch gemeinsam.
Eigentlich immer, ja. Entweder fliegen wir gemeinsam oder fahren gemeinsam. Im Sommer fahren wir meistens, damit wir ein bisschen Zeug von A nach B transportieren können und ein Auto zumindest in Österreich haben, aber sonst fliegen wir auch.
Wo ist die Stimmung besser? In der Kabine der österreichischen Nationalmannschaft oder im Ellipelli?
Ja, jetzt gerade im Ellipelli wahrscheinlich. Na, beides gut, aber wahrscheinlich schon im Ellipelli.
Spielst du eigentlich nur Darts oder schaust du es auch?
Ich schaue es auch. Mhm. Also vor allem WM.
Ja.
Ich bin generell interessierter Sportfan, deswegen schaue ich schon auch. Unterm Jahr aber nicht so viel.
Was sind noch Sportarten neben dem Handball, die dich faszinieren, die du cool findest?
Basketball, ich schaue schon relativ viel NBA, Fußball natürlich auch. Mhm. Aber ich
Rapid oder Austria?
Rapid. Ja, aber es sind auch schwierige Zeiten mit der Rapid. Mhm. Naja, also Fußball, Basketball, Handball, würde ich sagen, sind so die Sport. Formel 1 auch, bin ich auch interessiert. Jetzt Olympia natürlich auch ganz viel.
Ja.
Skifahren ist in Österreich natürlich schon auch immer ein großes Ding und schaut man schon auch gerne. Also eigentlich schaue ich wirklich ganz viel.
Du darfst Florian Kehrmann einen Spieler nennen, den er nach Lemgo holen soll. Welcher ist es?
Bin eigentlich sehr zufrieden mit unserem Kader, aber ja, Sebastian Frimmel.
Weil? Ja. Warum würde er hier?
Weil er so ein guter Freund von mir ist und er auch extrem gut passen würde in diese Kabine und ich glaube ganz viel Spaß hätte. Und natürlich auch ein Weltklasse-Handballer ist.
Du hast vorhin gesagt, du kochst gerne und gut. Was kochst du, wenn du Besuch bekommst und Mama ist nicht da, weil sonst übernimmt es ja Mama, wie ich vorhin gelernt habe. Hast du so ein Signature-Dish, wo du sagst, damit beeindrucke ich alle?
Ich kann ganz gut Pasta kochen, würde ich sagen. Aber auch gerne viel Fleisch, egal ob Steak oder auch Fisch. Mache auch gerne Lachs, einen guten Lachs mit Kartoffeln, einen guten Salat. Also bin eigentlich relativ vielfältig, würde ich sagen.
Ist das Thema Ernährung etwas, was du gelernt hast über deine Zeit als Profi-Handballer?
Ja, ist auch eine der Sachen, glaube ich, die sich so verändert haben, seitdem ich hier bin. Tauscht dich viel mehr aus mit Leuten, wie sie das angehen. Und deswegen ist schon so etwas, was ich auch gelernt habe und wo ich jetzt viel bewusster esse als früher.
Weil du auch merkst, dass es einen Unterschied macht?
Ja, mir geht's deutlich besser so damit und merkt das schon auch. Man merkt schon, ja.
Wir feiern in diesem Jahr 60 Jahre Handball-Bundesliga. Jetzt hast du natürlich nicht die kompletten 60 Jahre mitbekommen, aber wir wissen, dass du eben ja als Kind schon sehr intensiv auch die Bundesliga verfolgt hast. Dein absolutes Highlight aus dieser Zeit? Gibt es was, was du nie vergessen wirst?
Persönlich würde ich sagen, zum Beispiel unser Sieg in Kiel vor 3 Jahren. Der ist irgendwie ganz groß in meinem Kopf. Ich glaube, was man natürlich auch ansprechen muss, ist diese ungeschlagene oder ohne Punktverlust-Saison von Kiel damals.
68-0. Ich erinnere mich sehr gut.
Ja, das war schon auch irgendwie prägend oder ist im Kopf. Ja. Ich kann mich aber erinnern, mein Vater hat so ein Fanshirt gekauft damals mit 68-0. Das ist ganz witzig, ja. Das sind so die ich im Kopf hätte. Aber ich hoffe, es kommen noch viele mehr. Ich kann mich auch an ein Lemgo-Jubiläumsspiel erinnern. Ich glaube 40 Jahre Bundesliga vom TBV hatten wir gegen Göppingen Jubiläumsspiel. Und da war auch die Halle kochend voll und es war auch so ein spannendes Spiel. Das ist auch irgendwie in meinem Kopf. Mit persönlichem Bezug noch.
Ja. Klar. Spielst du den Handball-Fantasy-Manager Start 7?
Nicht wirklich, nein.
Okay. Wenn du ihn spielen würdest, wen würdest du Stand jetzt aufstellen? Deine Start 7.
Meine Start 7 aus der Bundesliga? Habe ich unlimitiertes Budget, oder?
Ja. Wir spielen jetzt mal nicht unter fairen Bedingungen, sondern ne, du kannst frei wählen, wer deine Top 7 sind.
dann muss man wahrscheinlich mit Andi Wolf im Tor gehen.
Mhm. Verzeiht dir Konstantin Möstl das?
Ja.
Okay.
Andi Wolf schon.
Okay.
Dann links außen Jakobsen.
Mhm.
Schon, schaut man schon gerne zu.
Absolut.
Halb links, ja, Tim Sutton.
Mhm.
Ganz einfach. In der Mitte, ich würde Felix Klar auf die Mitte stellen.
Mhm.
Ich finde Felix Klar extrem gut. Ist wirklich mit einer der besten Amper der Welt für mich. Halb rechts, ja, Gitzel, ja, ist leicht. Rechts außen, Bobby Schagen. Kriegt Bobby Schagen. Und am Kreis stelle ich noch schwierig. Ich mache Führerkomm-Spiel.
Okay.
Nein, ich stelle.
Kannst du gerne.
Ich stelle einfach Goller am Kreis.
Ja.
Das passt für mich.
Mhm.
Das ist meine Startsieben.
Ja, klingt nach einer guten Mannschaft.
Und Flo darf trainieren.
Selbstverständlich, wer sonst?
Pago macht den Co.
Geile Kombi. Also da wäre ich tatsächlich, da würde ich mich bewerben, wenn sowas mal zustande kommt als, keine Ahnung, Zeugwart oder so. Was auch immer, ich schleppe euch die Wasserkästen, ich reiche euch die Handtücher, aber da mal dabei sein, das stelle ich mir sehr, sehr witzig vor, die beiden zusammen. Felix Klar hast du gerade angesprochen, dazu noch eine Frage, weil du auch gesagt hast, Weltklasse-Spieler und trotzdem ja irgendwie einer, der so, finde ich, in dieser ganzen Gitzel- und Gisli-Christiansson-Diskussion so ein bisschen unterm Radar läuft, oder?
Ich finde auch, dass er für seine Qualitäten wird ein bisschen zu wenig über ihn gesprochen.
Mhm.
Ja, also ich finde ihn wirklich mit einem der besten Spieler der Welt. Ist schon unglaublich, weil er auch vorne hinten spielt.
Mhm.
Und so jemand wird auch irgendwie nie müde und schon beeindruckend, finde ich, wie er das Woche für Woche so auf die Platte kriegt.
Und dann schließen wir unseren Podcast ab mit der Frage, die jeder von uns oder jeder von euch zum Ende bekommt. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen?
Ja, es gibt ganz viele spannende Typen, aber Lukas Herburger ist ganz witzig, glaube ich. Ich glaube, er wäre jemand, es wäre ein witziger Podcast mit ihm.
Witzig in Bezug aufs Leben?
Ja, allgemein. Herbie ist ein super witziger Typ und der wäre schon witzig für so einen Podcast, muss ich sagen. Und er ist auch mein Zimmerkollege in der Nationalmannschaft, deswegen auch ein sehr, sehr guter Freund von mir und dem würde ich gern zuhören.
Hast du da bewusst die Entscheidung getroffen, nicht mit Konstantin Möstl in einem Zimmer zu sein, weil du da mal ein bisschen Abstand brauchst oder hat sich das anders ergeben?
Es hat sich anders ergeben, da ich schon länger bei der Nationalmannschaft dabei bin und das irgendwie so immer so ist, dass Herbie und ich im Zimmer waren. Mhm. Genauso wie es jetzt hier auch ist, sind wir auch nicht im Zimmer, wenn wir Auswärtsreisen haben, dann bin ich auch mit Freddy Simak im Zimmer.
Mhm.
Und der, glaube ich, mit Henny. Also das ist. Im Zimmer waren wir eigentlich nie oder ganz selten.
Mhm.
Da konntest du nicht. Schulweltmeisterschaft in Katar. Weil da hat man Dreierzimmer. Da war er mit uns.
Und offensichtlich war die Erfahrung so prägend, dass es danach dann auch nicht wieder sein muss.
Ja.
Nein, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann ist man ja auch froh, wenn man mal
auch,
genau, wenn man mal kurz ein bisschen Ruhe voneinander hat.
Also die 315 Tage im Jahr reichen.
Absolut. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war eine große Freude mit dir, einmal dein Leben, deinen Karriereweg bis hierher Revue passieren zu lassen. Ich wünsche dir weiterhin eine fantastische Zeit hier in Lemgo. Ich glaube, ihr habt hier wirklich einfach was geschaffen, was Perspektive hat und wo man auch die Spieler einfach auch gerne diesen Weg mitgibt. Bewahrt euch das, macht uns weiter Freude auf der Platte und dann sehen wir uns spätestens in Köln zum Final Four. Danke für deine Zeit.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon, wieder zuhören zu können.